Guten Morgen. Geht es euch gut? Wenn das der Fall ist, dreh dich zu deinem Nachbarn und nur drei Worte sagen. Gott segne dich. Nur diese drei Worte, nicht mehr. Okay? Zum Nachbarn drehen, beide Seiten. Gott segne dich. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich alle ignoriert habt. Mein Thema hat etwas damit zu tun. Segen sein. Zu welchem Volk gehört Daniel und seine Freunde Israel? Was versprach Gott durch Abraham? Ihr werdet ein Segen. Wenn man 1. Mose durchliest, man merkt das. Von Kapitel 1 bis 11, es zeigt, wie Gott immer wieder die Menschen eine neue Chance gibt und sie machen es kaputt und wiederholend, ständig. Und Gott hat einen Plan. Und dieser Plan, er muss selbst regieren. Wie? Er wählt sich ein Mann von alle diese Rebellen. Und von seiner Familie soll Hoffnung kommen. Und er sagt, durch dich werde ich alle segnen. Und wenn man weiterliest durch die Familie von Abraham, ist es echt interessant. Die machen nur Probleme. Trotzdem sind sie ein Segen. Trotzdem sind sie ein Segen. Isaac, überall wo er hingeht, kriegt Ärger, macht einen Brunnen. Und wer profitiert? Seine Gegner. Jakob läuft weg zu seinem Onkel. Sein Onkel betrügt ihn, aber wer profitiert? Sein Onkel. Es geht ihm gut. Sogar bis zu Josef, wo die Zivilisation der Menschheit wird gerettet. Ägypten und Mesopotamien. Und ehrlich gesagt, das sind die älteste Zivilisationen, die wir kennen in unserer Zeit. Wir lernen bis heute sehr viel von denen. Ohne diese Zivilisation gäbe es Israel weiter wahrscheinlich nicht, wegen der Hungersnot. Das heißt, Gott weiß wohin. Ich habe einen Plan und ich werde es erfüllen. Also, ich habe euch erwählt. Ihr vertretet mich und ihr sollt ein Segen sein. Ich schaue mich einfach an. Ist das nicht auch das Thema von heute? Mit dem Auge? Schau Gott an. Schau, wie ich bin. Der Gott, der gibt, der dich versorgt. Mach das Gleiche. Jahre sind durchgegangen und die Juden haben nur eins gemacht. Gott, du hast tolle Ideen, unsere sind besser. Die 10 Gebote gab es und noch andere Gesetze. Wie fasst man die 10 Gebote zusammen? Die erste 4, liebt Gott mit allem, was du hast. Wenn Gott deine erste Priorität ist, dann folgst du ihm nach. Wie zeigt man, dass man Gott nachfolgt? Folge die anderen 6. Behandle dein Nächster wie dich selbst. Lieb deinen Nächsten. Was haben sie gemacht? Jesaja sagt, ihr seid schlimmer als Sodom und Gomorra. Die Witwe werden unterdrückt. Waisen haben keine Hoffnung. Sogar der Fremde will nicht dahin. Und Gott sagt, Leute, es reicht. Ihr sollt mich vertreten. Ihr sollt ein Segen sein. Habt ihr das Recht, jemand anders zu sagen, Gott segne dich? Nein. Und es landet bei dieser Geschichte. Diese 4 Jungs. Waren sie gut? Wer weiß. Vielleicht waren sie so schlimm wie die anderen. Weil irgendwann sagt Elia, Herr, ich bin der Einzige. Aber das ist im Nordreich. Im Südreich, man würde denken, oh, die sind auch gut, weil Gott bewahrt sich. Aber Gott bewahrt sich, weil er David versprochen hat, es wird einer von deiner Familie immer auf dem Thron sitzen. Die sind auch so schlimm. Jesaja sagt, Babylon wird kommen. Und diese 4 Jungs, das ist der erste Auszug, die erste Gruppe, die weggenommen wird. Und ich kann mir vorstellen, was sie sich fragen. Es steht nicht im Text. Jetzt werde ich ein bisschen kreativ. Warum ich? Wer kennt diese Frage hier drin? Ich. Warum ich? Ich liebe Fußball. Es gibt einen Junge, der mich ähnelt. Der heißt Mario Balotelli. Er sieht genauso so wie ich aus, aber ein bisschen anders. Der ist 1000-mal begabter als ich. Einmal hat er auf sein T-Shirt gehabt, warum immer ich? Und ich dachte, ja, schau mal im Spiegel. Du machst nur Probleme jeden Spieltag. Was erwartest du? Ist es auch genauso für Daniel und seine Freunde? Wissen wir nicht. Aber sie stellen die Frage, warum ich? Warum ich? Ich muss meine Heimat verlassen. Weil ich will? Nein. Ich muss woanders gehen, da wo ich nicht hingehen möchte. Was hat diese Flasche mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Wie nennt man das? Babyflasche? Ist das echt deutsch? Gibt es kein deutsches Wort dafür? Baby ist Englisch. Flasche ist Englisch, ne? Ja, ich habe echt gedacht, die ganze Zeit, wie nennt man das auf Deutsch? Ne? Flasche schon, aber Kinderflasche? Nein, geht gar nicht. Babyflasche einfach so. Ah, okay, Babyflasche. Was hat das mit was hat die Flasche mit dieser ganzen Geschichte, was ich heute erzählen werde? Eure Herausforderung. Ein bisschen Kopfschmerzen dürft ihr auch haben, ne? Gerne. Warum ich? Aber jetzt stelle ich die zweite Frage. Warum nicht? Und von dieser zweiten Frage sehe ich, wie Gott das sieht. Nicht wie diese vier Jungs das sehen. Weg zu einem anderen Land. Wenn du ständig erzogen bist, dass wir sind das Beste, was es hier geben wird, es ist sehr schwer, woanders zu gehen und dich zu freuen, dass du woanders bist. Als ich hier kam nach Deutschland, viele Medien, Afrikaner sehen glücklich aus. Ich dachte, na, stimmt das? Ich kenne viele Leute, die unglücklich sind, aber wenn sie das sagen, weil wir viel lächeln, dann müssen wir besser sein. Dann bin ich hier hingekommen, freiwillig, nicht gezwungen. Und die ersten 2 Jahre waren echt schwer. Sehr schwer. Sagt man, in Deutschland lebt man innerhalb von 4 Wänden? Das kannte ich gar nicht. Du bist einfach drin in einem, egal wo du bist immer irgendwo drin. Die meisten Leute, die du am Tag ins Begegnung kommst, wo du wirklich mit denen etwas machst, ist nicht mehr als 3 Leute. Und das war sehr schwierig, weil ich komme in einer Kultur, an einem Tag 10, 15 Leute, ich stehe auf und ich gehe direkt raus. Das Wetter hilft. Wenn es schneit, geht man auch nicht raus. Sowieso mache ich bis heute nicht. Wenn es schneit, bleibe ich drin, mache ich Heizung an und den Fernseher, ein Doku aus Afrika, dann fühle ich mich warm und ich genieße. Ja, draußen ist nur weiß und grau. Ich habe bis heute Winter noch nie gemacht. Nur um die Predigt weiterzutreiben. Sehr schwer. Aber diese Jungs, die gehen dahin, erstens mit der Mentalität, wahrscheinlich, wir sind besser. Warum? Auserwählt. Schöpfer des Universums hat uns auserwählt. Dann kommt die Frage, aber warum jetzt? Warum sind wir hier? Und warum wir? Es gibt noch andere, die in Jerusalem geblieben sind. Und sie dürfen im Tempel gehen. Sie dürfen Gottes Gegenwart erleben. Warum wir? Warum wir? Und wenn sie dahin kommen, sagt der König, weil ihr sehr klug seid und sehr begabt seid, ihr sollt jetzt verändert werden, damit ihr mich vertretet und nicht mehr eure eigene Herkunft. Wie zeigt sich das? Zuerst Nebukadnezar macht, und das ist das Beste von diesem Text, wie es steht vom Anfang. Nebukadnezar nimmt die Geräte, die im Tempel gebraucht wurden, um Gott zu verherrlichen, und er brachte sie im Tempel von seinem eigenen Gott. Damals Krieg hieß, unser Gott kriegt gegen euer Gott. Der Gott, der mächtiger ist, gewinnt. Und das ist eigentlich die babylonische Geschichte über wie Marduk, der große Gott, von dem Sieger wurde. Er hat Tiamat besiegt, eine andere Göttin. Deswegen stand er da oben mächtig. Was er die Juden sagt ist, euer Werte oder euer Gott ist jetzt relativiert worden. Ihr habt nichts zu sagen. Schau mal, stell ihn da wie ein Museum. Das sind seine Utensilien, die ihr braucht, um ihn zu anbeten. Schau mal. kann er doch was? Wenn doch, warum rettet er euch nicht? Und witzigerweise, wenn ihr die Geschichten weiterliest von Daniel und seinen Freunden, das ist eigentlich der Kampf. Ist Gott wirklich so groß? Ist die Frage. Und diese Jungs, das ist das Erste, was sie sehen. Unser Gott wird relativiert und er kämpft nicht zurück. Zweitens, wie heißen sie? Daniel, Gott ist mein Richter. Hanania, Azaria, Michael. Und jetzt sollen sie heißen Belshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Deren Namen hatten etwas mit Gott zu tun und deren neuen Namen haben etwas mit Götter zu tun. Sie werden komplett assimiliert. Ihr dürft nicht mehr sein, was ihr seid. Warum? Ich, ist die Frage. Und dann jetzt noch Essen. Sie werden gesagt, was sie essen sollen. Das kriegt ihr zum Essen. Irgendwann sagt man, das reicht. Ich muss ehrlich sein, Pizza hat mir noch nie geschmeckt. Ich habe so viel Pizza-Werbung im Fernsehen gesehen, als ich klein war in Kenia und dann alle Filme, boah, die sind glücklich, wenn sie Pizza essen gehen, bis ich meine erste Pizza probiert habe. Ich denke, ich war 18. Da habe ich gedacht, die müssen alle masochistisch sein. Wenn das ihnen Spaß macht, dann haben sie Probleme. Ich weiß nicht, ob es ist Brot und Käse, was bei mir nicht geht. Es ist genauso auch kaltes Abendessen. Es ist für mich eine Herausforderung. Brot und Käse drauf. Ey, ich muss mich, okay, jetzt muss ich das essen. Und es geht um, ich bin anders erzogen. Anders habe ich gegessen. Und diese Jungs werden jetzt gesagt, ihr müsst das essen, weil euer Gott und die Meinungen von eurem Gott passt nicht und es ist nicht so erfolgreich. Eure persönliche Meinungen über wer ihr seid, ist nicht erfolgreich. Jetzt sagen wir euch, wie ihr erfolgreich werdet. Ihr müsst das essen, was wir euch geben. Und die Jungs sagen, es reicht. Es geht nicht mehr. Wir haben über 1000 Jahre unserer Identität nicht entsprochen. Gar nicht. Dieser Vorteil, Gott vertreten zu dürfen, in einem Land wohnen und mit Regeln leben, die lebengebend sind, haben wir nicht gemacht. Wollen wir so weiter? Es reicht. Wir wollen das nicht essen. Wir wollen lieber auf Gott vertrauen und wir wollen das nicht essen. Viele Kommentatoren sind immer, es kommen Fragen. Ist es, weil das Essen zu den Göttern gegeben wurde am Anfang, dann wurde es zum Königstisch gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Gemüse, was die Jungs auch bekommen, dass durch auch so einen Prozess geht, ist auch sehr hoch. Drum kann man nicht meinen, dass es drum geht. Sie wollen einen Punkt setzen. Wir verlieren unsere Identität nicht. Wie ist das mit uns? Im 21. Jahrhundert ist es anders. Meine Frau denkt, dass ich ein Problem habe, weil ich schaue Debatten von morgens bis abends im YouTube über alle möglichen Themen, politisch, theologisch. Und sie denkt, dass ich ein langweiliges Leben führe. Sie ist Hochzeitsfotografin und ich denke, ihr Leben ist noch mehr langweiliger als meine, weil sie schaut nur Bilder von Blumen und glücklichen Menschen. Bei mir ist noch spannender, die wollen sich töten, aber die dürfen nicht, deswegen machen sie das verbal. Aber ein Satz, was ich ständig höre, ist, wie könnt ihr an Werten halten, die tausende Jahre alt sind? Wir sind doch modern. Wir sind weitergekommen. Der Mensch ist weitergekommen. Stimmt das? Wir treiben Kinder ab. Haben sie auch damals gemacht, der Gott Molech. Sogar Israel hat das gemacht. Manasse, der große König, hat seine Kinder ins Feuer geworfen, um erfolgreich zu werden. Machen wir das anders? Nee. Witwen und Waisen werden unterdrückt. Stimmt das hier? Nicht wirklich, aber wenn man außerhalb Europa, nicht so weit, Osteuropa, was da passiert. Oder sag mal Köln, wo Mädels werden entführt, sie werden ausgenutzt. Menschenhandel. Ist es anders? Und sie sagen mir, die Werte, die von Gott kommen, sind altmodisch. Die Werte, die Leben geben, sind sie? Dann kommt die Frage, wann sagen wir Punkt? Für mich als Christ, meine Identität endlich entsprechen. Was ist das für eine Identität? Erstens, ich gehöre genauso zu denen, die Gott nicht lieben. So war ich, bin nicht besser. Aber an dem Punkt, wo ich frage, warum ich, er sagt, warum nicht? Dich nehme ich. Dich nehme ich. Du sollst mich vertreten. Meine Werte sollen deine Werte sein. Wenn Menschen dich angucken, sollen sie sehen, aha, es gibt doch einen Gott, der Liebe ist. Warum diese Flasche? Da ist, wo mein Punkt liegt, gerade momentan. Da fange ich an. Wir haben keine Kinder. Wir waren alle beim Arzt und sowas und bei uns sieht es ein bisschen, aber Gott weiß, was er will. Schwierig. Und ich denke, manche Menschen haben das Recht oder diese Privileg, Kinder zu bekommen. Dürfen diese Kinder nicht leben? Hätte meine Mama gesagt, dass ich Stress für ihr Leben wäre, hättet ihr nicht über meine Witze gelacht. Aber vielmehr, ich darf Gott erleben, weil meine Mama ja gesagt hat. Und ich setze meinen Punkt. Die sagen mir, du sollst das essen, und ich sag's nein, das werde ich nicht essen. Irgendwann reicht das. Wo reicht's für dich? Deine Identität. Ich habe einen Satz für mich, was mir immer hilft. Ich bin ein Bettler, der weiß, wo das Essen ist. Ich bin nicht der Essengeber. Ich weiß nur, wo das Essen ist. Und wenn sie mich fragen, warum glaubst du das, was du glaubst, ich weiß, wo du auch Essen bekommen kannst. Komm mit. Komm mit. Das ist Punkt Nummer 1. Identität. Und auch eine Herausforderung. Wie sieht oder verstehst du deine Identität? Nimm diese Herausforderung an. Zweitens, Hoffnung. In dieser Geschichte gibt es null Hoffnung. Du wirst nie von Gemüse essen klug. Ist so. Man kann so viel Gemüse essen, aber du wirst nicht klüger. Ist genauso, du kannst auch viel Fleisch essen, du wirst auch nicht klug. Und sogar, wir haben es gemerkt, je mehr Wein man trinkt, desto nicht kluger wird der Mensch. Gott macht ein Wunder. Das ist, was in diesem Kapitel dargestellt wird. Gott hat alles unter Kontrolle. Für die Juden, sie dachten, Jerusalem ist der einzige Punkt, wo wir Gott erleben können. Und jetzt lernen sie, nein, ich bin auch in Babylon. Ich bin auch in Afrika zu diesem Zeitpunkt. Ich bin nicht so wie ihr. Ich bin nicht begrenzt von Zeit und Raum. Ich bin da. Aber nur Dasein reicht nicht. Reicht nicht. 10 Jahre verheiratet, 10. Jahr jetzt. Und wenn meine Frau sagt, der ist einfach da. Das ist eine Beleidigung. Das ist kein Kompliment. Ist dein Mann immer da für dich? Der ist einfach da. Das heißt, ich mache nichts für die Beziehung. Nur da sein, darum geht's nicht. Er ist da und er verändert was. Die werden kluger und gesünder. Geht es um die 4 Jungs, um sie besser darzustellen? Nein. Es geht auch um Babylon. Und das ist der Punkt von dieser ganzen Geschichte. Es ist wie der Einleitung. Wenn du diese Kapitel verstehst, dann ist es einfacher, alle anderen Kapitel zu verstehen. Weil in Daniel, es geht nur um eins. Ich habe die Kontrolle und ich bringe Hoffnung zur ganzen Welt. Das erste Buch Mose, Kapitel 1 bis 11, es ist universal. Es geht um alle Menschen. Genauso wie das Buch Daniel. Es geht um alle Menschen. Daniel, du und deine Freunde, es geht nicht um nur Juden. So lange habt ihr so gedacht. Es geht nicht nur um euch. Hoffnung für die ganze Welt. Jesus, wir schauen auf dich. Hoffnung für die ganze Welt. Von den Visionen, die Daniel bekommt, oder die Geschichten, die hier sind, die zeigen, es wird irgendwann ein König kommen, der für ewig regieren wird. Ein Sohn des Menschen. Gott selbst. Hoffnung für uns. In einer Welt, wo jeder Angst hat, wie komme ich weiter? Wie wird meine Rente aussehen? Habe ich Zukunft? Oh, der sieht noch begabter als ich. Krieg. Alles, was schlimm ist. Wie sollen sie Hoffnung finden, wenn diejenigen, die diese Hoffnung kennen, sich verstecken? Das ist eine Frage, die ich mir stellen müsste. Wo verstecke ich mich? Vers 21. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Zwei Weltreichen haben Daniel gebraucht. Daniel war ganz oben. Zwei Weltreichen. Er hat sich nicht versteckt. Auch wenn er wollte, konnte er das nicht. Wer macht eine Lampe an und deckt das? Stellte Jesus diese Frage. Oder warum werden Städte auf Hügeln gebaut? Warum? Warum sind wir von ihm erwählt worden, wenn nicht diese Hoffnung weiterzugeben? Wir dürfen uns nicht verstecken. Es leiden viele. Ich mache diese Arbeit nicht mit der Babyflasche. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber es gibt eine Gruppe von Frauen, die das machen. Was kann ich tun? Geld da reinwerfen und weiter spenden. Weil mehr kann ich nicht machen. Ich bin nur ein Sportmissionar. In Klammern. Aber diese Damen können nicht da auf dem Platz stehen und gegen diese Jungs spielen und das Evangelium weiter erzählen. Sie werden nicht bei den Freizeiten sein. Und das weiter erzählen, das kann ich. Wir beide, wir verstecken uns nicht. Aber ich sitze auch nicht in einem Büro. Oder da, wo ihr arbeitet, bin ich gar nicht. Euer Platz. Und was hat Gott gemacht, euch dahin gestellt? Und du fragst, warum ich? Und er sagt, warum nicht? Hoffnung für die Welt. Unsere Herausforderung. Ich habe so viel erzählt und ich weiß, ein paar fragen sich schon. Er hat noch nicht gesagt Punkt 2. Normalerweise bei Predigten gibt es bis Punkt 7. Aber diese zwei Punkte sind unheimlich wichtig. Diese zwei Punkte. Erstens deine Identität. Wenn du nicht weißt, wer du bist, du fliegst wie eine Welle, die vom Wind hin und her geschoben wird. Und kannst niemand Hoffnung geben. Wenn du deine Hoffnung nicht kennst, dann weißt du nicht, wie morgen aussieht. Dann kämpfst du auch mit der Ängste, die diese Welt uns schenkt. Diese zwei Sachen. Meine Identität. Kind Gottes. Aber nicht nur Status. Er sagt, du vertretest mich auf dieser Erde. Ich habe dich dahin gezündet, damit Leute dieses Licht sehen können. Versteck dich nicht. Und auch wenn du willst, wird es nicht klappen. Hans-Peter Reuer sagte, es gibt, alle Christen sind Zeugnisse. Es ist nur die Frage, ob du eine gute oder schlechte Zeugnis bist. Zu dem Zeitpunkt hat er in einer Kneipe gearbeitet, weil er hat keinen Bock mehr auf das Christentum. Aber er merkte, jeden Abend hat er etwas über Jesus erzählt. Du kannst dich nicht verstecken. Er hat dich dahingestellt, genauso wie diese vier Jungs. Sie könnten sich nicht verstecken. Was ist meine Hoffnung? Ich muss gestehen, ich bin ein Warmduscher. Mein Lieblingsbeschäftigung ist WLAN ausnutzen. Das etwas über Smartphones erzählt. Ich gehöre zur Generation Smartphone. Und ihr seid schuld, weil ihr uns das gekauft habt. Diese zwei Sachen manchmal nehmen mein Leben weg. Felix, willst du nach Saudi-Arabien? Nein, da gibt's kein WLAN und wahrscheinlich keine wärme Dusche. Wenn ich ehrlich bin. Ich war in Burundi letztes Jahr. Das war wieder in meinem Herzen. Mach mehr, als wo deine Ängste sind oder wo dein Komfort ist, war die Herausforderung. Auch wenn ich warm dusche, gerne warm dusche, irgendwann mache ich etwas mehr für die, die diese Botschaft nicht kennen. Wo ist deine Komfortzone? Es ist nicht schlecht. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass warm duschen schlecht ist. Es ist nur eine deutsche Meinung, was ich nicht halte, weil für eine lange Zeit habe ich kalt geduscht und nie wieder. Sieht nie wieder. Mach den Schritt und bringe jemand diese Hoffnung, die größer ist als eine Wärmedusche, ein Mercedes-Benz, ein Haus. Jesus sagte, sammel deine Schätze woanders, wo sie länger bleiben. Deswegen mache ich das. Geld ist auch eine Komfortzone, was ich gerne habe. Ich will immer in meinem Konto mehr sehen. Witzigerweise hat Gott gesagt, nein. Aber von dem, was ich habe, werde ich hier rein tun und weitergeben, damit jemand anders leben kann und Gott erfahren kann. Herausforderung. Schenk deine Hoffnung. Eigentlich nicht deine, seine Hoffnung. Zusammengefasst, du hast eine Identität und du hast eine Hoffnung. Was ist das? Amen.